So, der große zweite Teil der Big Show 776. Handball mit Götzi zum Supercup, aber zu noch viel mehr danach. Norman Mascher, das ist ja derjenige Last Soul Standing. 536 fucking Kilometer ist er gelaufen und das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und Klaus Bellstedt hinten raus noch in diesem Teil zum Hockey zu Hockey WM in Belgien. Die Deutschen stehen, die deutschen Männer stehen im Halbfinale. Es ist die Big Show 776 und ich freue mich jetzt, dass ich nach einer viel zu langen Sommerpause, aber die hat er sich verdient, Markus Götz wieder in der Big Show begrüßen darf. Servus Götzi.
Guten Morgen Jens. Übrigens, wenn du zukünftig kaschieren möchtest, dass du da irgendwo
will ich gar nicht,
aber bitte. Sitzt, naja, ja. Dann solltest du vielleicht nicht vor einem Fenster sitzen, der... Also in diesem Fall sind es nur Bäume, die ich sehe, spiegeln.
Ja, und hinter diesen Bäumen würdest du sehen, die Streif mit sogar dem Starthaus, der Streif. Also Wilder Kaiser, andere Seite. Ja. Götzi, wir waren beide am Samstag im SAP Garden, haben uns leider versäumt. Ich habe mir auch schon den Supercup der Frauen angeschaut, aber natürlich das Topspiel war das zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Und mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass irgendeine Mannschaft im SC Magdeburg in diesem Jahr gefährlich werden kann. Einfach aus dem Grund, die wirken so, jeder weiß, was zu tun ist. Gisli war überragend, ich war dann komplett geplättet, als ich gesehen habe, der hat nur 9 Tore geschossen, weil gefühlt waren es 15, 16, 17. Aber siehst du irgendwelche Schwächen beim SC Magdeburg? Fangen wir vielleicht so an.
Nein.
Ja, aber ich habe eine für dich. Ich bin mir nicht sicher, ob Dominik Kuzmanovic der Goalie ist, der den Champions League Sieg bringt. What say you?
Das kann ich dir natürlich auch nicht garantieren, dass Kuzmanovic den Champions League Sieg bringt, aber eine Schwäche sehe ich nicht auf der Torhüterposition. Also ich erinnere mich ziemlich genau, als Benno vor 3 Jahren war es, oder? Sergei Hernandez geholt hat. Und nicht wenige gesagt haben, reicht das wirklich? Ja, ist das die Qualität auf der Torhüterposition, die Magdeburg hilft, die Ziele zu erreichen, die sie seit Jahren ja haben? Also alles.
Ja.
Die ersten beiden Jahre war Hernandez fast durchgängig Weltklasse. Letzte Saison finde ich schon, dass er ein paar Täler auch hatte bei Kuzmanovic nach einer durchwachsenen Phase, finde ich, war er dann wieder letzte Saison bockstark. Und ich weiß von seinem ehemaligen Trainer Gogi Sigurdsson, wie fokussiert der ist. Der hat ein Ziel und nur ein Ziel alleine, das ist der beste Torwart der Welt zu werden. Und ich glaube, dass in diesem Umfeld beim SC Magdeburg das so dermaßen auf maximalen Erfolg getrimmt ist und mit diesem Trainer im Nacken,
ja.
der ihm keine Atempause lassen wird. Ich glaube, dass sie mit Kuzmanovic und Mandic da schon auch sehr gut aufgestellt sind.
Das war natürlich so faszinierend.
Also national ist die Sache geritzt, das sehe ich wie du, ich kann mir beim besten Willen, ich habe überhaupt keine Fantasie, wer Magdeburg da bezwingen soll, also nicht in einem einzelnen Spiel, aber in der Endtabelle. Champions League, also das weißt du doch, wie das ist beim Final Four.
Da kann alles passieren.
Gegen Barcelona oder gegen West Brom oder was weiß ich was wen und dann verlierst du mit einem Tor. Das ist dann so. Das kannst du nicht garantieren.
Aber Benno Wiegert, es ist einfach Wahnsinn, ihm auch zuzuschauen. Ja, der ist schon so lange dabei, jetzt als Coach auch für Magdeburg. Aber dieser Biss und bei diesem Supercup, es geht ja eigentlich, es ist der erste Titel, gut für den Briefkopf, alles gut und schön. Und gegen die Füchse möchte man nicht verlieren. Aber diese Intensität, dass sich das nicht abnutzt, das finde ich bemerkenswert. Ja. Weil es ist ja im Team auch jetzt nicht, es hat sich ja nicht so viel verändert bei den Magdeburgern. Oder übersehe ich da was? Die kennen ihn ja auch schon alle lang und wissen, wie das ist. Wenn dieser Coach, wie du so schön gesagt hast, ihnen im Nacken sitzt.
Ja, Das ist, finde ich, eine gute Bemerkung, die du gerade gemacht hast. Geht mir genauso. Ich habe vor vielen Jahren schon die Frage gestellt, mir selbst und auch anderen, und sie ist unbeantwortet geblieben, wie so oft im Leben, ob das geht. Ja, ob das haltbar ist, diese Intensität bei ihm selbst, aber natürlich vor allen Dingen in was die Wirkung in die Mannschaft, auf die Mannschaft angeht. Und es ist so. Also das ist schon ganz speziell. 2015, glaube ich, hatte das Traineramt übernommen. Es hat auch Wahnsinn. Ein paar Jahre gedauert, das darf man nicht vergessen, aber seit 2021 ist Magdeburg absolute Spitze, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und es funktioniert offensichtlich immer noch. Ich kann mir das nur so erklären, von außen, dass die Rahmenbedingungen in Magdeburg so klar sind, dass Benno eben entsprechend schalten und walten kann, wie er es tut. Also, weißt du, so ein Szenario, wie, sagen wir mal, früher bei den Showtime-Bayern, dass irgendein Star zu Beckenbauer oder Hoeneß oder was weiß ich gegangen wäre und sich über den Trainer beschwert hätte, das kannst du dir in Magdeburg sparen. Weil in Magdeburg gibt es einen und nur einen allein, der was zu sagen hat, und das ist der Trainer. So. Und ich glaube, dass schon bei der Auswahl der Spieler da so klar gescoutet, gesprochen und kommuniziert wird, dass einfach jeder, der nach Magdeburg kommt, ganz genau weiß, wie die Umstände dort sind und was ihn dort erwartet. Und der muss sich entsprechend committen und dann kommt er da unter Umständen mit dazu. Da ist die Sache einfach klar. Das kann nicht anders erklärbar sein. Und dann übrigens ist Bennett Wiegert ja kein Unmensch. Er ist sehr fordernd, überhaupt keine Frage. Aber er ist ja kein Unmensch.
Und, nein.
Ich weiß, dass er sich auch extrem, wirklich extrem um seine Spieler kümmert. Ja, also wenn WM, EM, wenn du da mal mit Benno irgendwie Kontakt hast und sagst, ja Benno, jetzt, wie sieht's aus? Konntest du mal ein bisschen durchschnaufen? Nein, wo denkst du hin? Ja, ich habe heute schon mit 14 meiner Spieler telefoniert. Der eine hat einen eingewachsenen Zehennagel und ich habe ihm diesen Spezialschuh noch besorgt. Das ist kein Witz. So, also... Das ist, er lebt das ja auch vor und er ist einfach auch der Papi, ja, und er kümmert sich wirklich um alle. Und trotzdem finde ich, ist es erstaunlich, ja, dass sich das bislang nicht abgenutzt hat. Das Einzige, da bin ich mir schon ziemlich sicher, das kostet Benno schon auch alles wahnsinnig viel Kraft, so wie er das macht.
Ja,
und er sagt es ja auch immer wieder und er deutet es ja auch schon an, dass er das nicht ewig machen kann. Bin ich gespannt. Wie lange er noch die Kraft dazu hat, das auf diese Art und Weise zu machen und anders kann. Er kann es nicht anders machen. Ja? Es geht nur so für ihn.
Ja, verstehe ich voll. Und ich meine, du bist jede Woche in der Halle. Ich gebe es offen zu, ich war schon länger nicht mehr beim deutschen Live-Handball in Österreich schon. Und das ist mindestens eine Kategorie drunter, wenn du österreichische Bundesliga anschaust. Aber was mir halt aufgefallen ist, wenn man das live sieht, unabhängig, ob das jetzt die Füchse waren oder der SC Magdeburg, was diese Spieler... Und zwar fast durchgängig, für Wurfvarianten drauf haben, das erkennt man im Fernsehen gar nicht. Weißt du, diese Felix Klar hat da ein Tor geschossen und mir dachte, wieso dreht sich der Ball jetzt so? Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Und da möchte ich einfach mal sagen, geht raus und schaut mehr Handball. Und da nehme ich mich als allerersten in die Pflicht, ich schaue zu wenig Live-Handball und zwar in der Halle, natürlich auch ein bisschen schwierig in München. Aber es ist fantastisch, was diese Spieler und zwar durch die Bank können. Ich war echt, weil ich schon länger nicht mehr gesehen habe, ich war begeistert von allen, natürlich auch von Gitzel, aber auch von allen eigentlich. Ich war, während mein Hund hier das ganze Holz wegräumt, wie du vielleicht hörst. Mein Hund macht Holzbauarbeiten. Aber es ist fantastisch, Götze. Also, das sind Künstler mittlerweile. Und früher mal waren es vielleicht nur Künstler. Die Außen. Früher waren es nur die Außen, die das konnten, aber jetzt jeder hat Wurfvariant, wo du denkst, Wahnsinn. Stark. Ja. Wie siehst du die Torwartposition bei den Füchsen Berlin, um gleich dabei zu bleiben? Andreas Palicka ist gut. Hat im schwedischen Nationalteam, fand ich, ab und zu überragende Spiele. Bin mir nicht sicher, also wir sind uns eh schon einig, dass es um den zweiten Platz gehen wird. Nein. Du siehst Kiel auf Platz 2, natürlich.
Ich sehe auf jeden Fall nicht die Füchse auf Platz 2.
Oh, okay.
Nein,
Okay.
nein, nein. Palika. Große Fragezeichen sind da bei mir ehrlicherweise. Also, es ist Supercup gewesen, du hast schon vollkommen recht, aber ich habe auch ein bisschen was gehört aus den Vorbereitungsspielen, aus der Vorbereitung insgesamt bei den Füchsen. Ja, das sind bei mir ein paar Fragezeichen entstanden. Es gab eigentlich das ganz klare Commitment und die ganz klare Ansage, dass die Füchse mit Lasse Ludwig als Nummer 1 in die Saison gehen wollen. Für mich war es überraschend, dass Palika angefangen hat im Supercup. Ludwig kam zwar rein, ich glaube, der hat einen Ball gehalten. Das war jetzt ein Spiel, warten wir es ab. Also, wir brauchen nicht drüber reden, dass Palika in der jetzigen Phase seiner Karriere, hat die 4 vorne stehen, kein 1:1-Ersatz für Dejan Milosavljević ist. Das ist vollkommen
Ja,
klar.
ist
Das
klar.
war natürlich auch ein Stück weit eine Notlösung. Ich bin gespannt, wie Lasse Ludwig mit dieser neuen Rolle klarkommt. Und das gilt nicht nur für Lasse Ludwig, das gilt ja für den halben Stall dort, ja. Mathis Langhoff ist jetzt nicht mehr Nummer 2 auf Rückraum links und kommt mal rein ein paar Minuten, wenn Lasse Andersson eine Pause braucht und kommt mal rein in der Abwehr und zerstört irgendeinen mit einem klaren Auftrag im 1-1, also in der Abwehr, sondern er ist jetzt erster Mann auf halb links. Tobi Gröndahl hat ja fast gar keine Rolle gespielt, sondern eigentlich, also korrigiere mich, letzte Saison Überzahl, ja.
Ja.
7-6 spielen sie ja nicht oft. Der ist jetzt im Moment erster Mittelmann, weil Nils Lichtlein ja noch eine ganze Zeit lang verletzungsbedingt fehlen wird. Fabi Wiede, Kreuzbandriss. Ich habe keine Ahnung. Also das kann man natürlich nicht absehen, aber ehrlich, ich gehe davon aus, dass du mit nichts fix planen kannst, sondern alles, was im besten Fall von Fabi im Laufe der Saison noch kommt, ist ein Add-on, weil es ist nicht klar, wie er sich körperlich entwickelt. Er ist noch nicht ready. Das ist zu viel, Jens. Das werden die Füchse nicht kompensieren können. Das wissen sie auch selber. Sie haben sich für diesen Weg entschlossen. Weiß, ob das für Platz. Also, für mich gibt es die Top 6. Und ehrlicherweise, Stand heute, würde ich die Füchse auf 6 setzen.
Okay.
Hinter Magdeburg, Kiel, Flensburg, Melsungen und Gummersbach. Stand jetzt. Die Sache könnte wieder eine andere sein, wenn Nils Lichtlein zurück ist. Die Sache könnte wieder eine andere sein, wenn Lasse Ludwig zu einer stabilen Form findet und wenn er diese Rolle ausfüllen kann. Übrigens immer, und das ist die absolute Grundvoraussetzung, dass Matthias Gitzel keine Sekunde krank oder verletzt ist, immer 60 Minuten spielt und immer 15 Tore macht. Ja? Das ist gesetzt quasi. Ja? Wir reden über was ganz anderes, wenn bei Gitzel ein Problem auftaucht.
Ja.
Das ist für mich momentan die Gemengelage und das ist schon eine riesen Challenge jetzt für die Jungs in Berlin. Sie haben sich für diesen Weg entschieden. Ich bin gespannt. Sehr sogar.
Liebe 12 Hörer da draußen, warum liebe ich Markus Götz und ich liebe ihn seit ein paar Minuten noch viel mehr? Götzi sagt da zu mir: Korrigier mich bitte. Ich habe ja keine Ahnung von Handball. Und du sagst da zu mir, als ob ich ein Experte wäre: Korrigier mich bitte. Aber ich möchte zu Gitzel eine Sache noch. Ich hatte den Eindruck, Magdeburg in den ersten Minuten haben sich auf ihn konzentriert. Da dachte ich: Okay, wie soll das jetzt funktionieren? Das Gitzel da wieder 10, 12 Tore, ich glaube 12 waren es dann am Ende oder 11, die er geschossen hat. Aber er hat dann halt doch einen Weg gefunden und das ist schon auch stark. Er hat zwar auch ein paar Fehler gemacht, auch im Pass, aber klar, er muss es in die Hand nehmen, er nimmt es in die Hand und das ist dann massiv beeindruckend.
Ja.
So, du hast die Füchse auf 6 und in deiner Aufzählung, ich weiß nicht, ob die jetzt chronologisch so runter war, aber hast du den THW Kiel, von dem viele Leute sagen, ja, in diesem Jahr geht wieder was. Wir haben ja elendslang drüber gesprochen mit Philipp Jicher, also über Philipp Jicher im letzten Jahr auch Verletzungspech. Jetzt haben die Domen Markutsch dazu bekommen, der der MVP war beim Final Four, der mir gut gefallen hat. Aber das waren halt nur zwei Spiele an einem Wochenende. Und can he do it on a rainy night in, keine Ahnung, beim TBV Lemgo Lippe? Warum haben viele Experten die Kieler tatsächlich auf Platz 2. Ich habe auch so eine Saisonvorschau gelesen beim Sportinformationsdienst, wo auch, glaube ich, relativ eindeutig gestanden ist, Kiel, wenn es einen Herausforderer geben sollte für Magdeburg, dann ist es der THW.
Ja, weil der THW halt echt gute Leute mit dazu gekriegt hat. Das ist ja nicht nur Domen Markus, das ist für mich allen voran Julian Köster. Ja, dieses Paket, das Köster mitbringt, Abwehr, Angriff, das kann wirklich jeder Club der Welt brauchen. Jeder, auch Barcelona, auch West Brom. Und ich meine, sie haben 8 Rückraumspieler. Die Frage ist vielmehr, wann und wo sollen die alle spielen? Weil wir haben ja nur ein Spiel die Woche ohne internationalen Wettbewerb. Ja? Für mich ist also im Moment eher die Frage, wie kriegt Borge Lund, der neue Trainer, das gemanagt, dass da alle ihren Platz finden und einen guten Platz finden und entsprechend performen können. Das weiß ich noch nicht. Jetzt, wenn du nur den Kader nimmst und wenn es so wäre, dass quasi alle gesund und in guter Verfassung, in guter Form sind, dann glaube ich schon, dass die Kieler einen Anspruch auf Platz 2 erheben können mit dieser Mannschaft. Trotzdem gibt es natürlich beim THW auch viele Fragezeichen. Wie funktioniert es mit dem neuen Trainer? Wie funktioniert die halbrechte Position? Also Harald Reinkind, hey Leute, das kann auch keiner von ihm erwarten. Ich meine, du siehst ihm einfach an, dass er eine lange Karriere hatte und dass ihm der Sprit ausgeht, auf gut Deutsch gesagt. Und er musste so viel spielen in Abwesenheit von Emil Metzen. Von dem kannst du einfach nicht mehr erwarten, dass der eine Spitzenmannschaft in dieser knallharten Bundesliga auf dieser Rückraumrechtsposition trägt. Jetzt ist Emil Metzen zurück. Der hatte eine ganz schwere Knieverletzung.
Ja.
Das ist ein super Spieler, der hat jetzt auch schon wieder funktioniert, aber wie stabil ist dieses Knie? Knorpelschaden, Jens. Wie du sicher weißt,
Scheiße.
Wächst Knorpel nicht nach. Ja?
Nee, hatte ich als Jugendlicher schon. Ja,
es ist einfach so. Ja? Und das sind schon einige Fragezeichen. Ich bin auch gespannt, wie sich das auf der Torhüterposition entwickelt.
Ja.
Peres de Vargas und Wolf, ein Spiel die Woche. Das muss mir mal erklären, wie das funktioniert. Ich bin sowieso der Meinung, dass also Andy Wolf ist für mich schon ein Torhüter, der in der klaren Nummer 1 Position nach meiner Beobachtung am besten funktioniert hat bislang. Also da, nochmal, das ist dieser Kader, ja, du musst um Platz 2 spielen, aber gewiss ist es nicht. Was ist schon gewiss in dieser Liga, außer dass Magdeburg Meister wird?
Ja. Eines ist gewiss, zweimal Dusche Baev kommt in die Liga.
Geil.
Und
ja, nicht nur
ja,
Dusche Baev, sondern Hammer, was in die Liga kommt, dieses Jahr und nächstes Jahr. Eine Freude.
Ja, und ich bin ein bisschen überrascht, dass du, also Julian Köster verlässt Gummersbach, geht nach Kiel, macht Kiel natürlich deutlich besser, aber schwächt natürlich gleichzeitig Gummersbach auch, dass er nicht mehr da ist. Und das kann Dusche Baev auffangen. Das kann Dusche Baev auffangen, sagst du.
Nein, Dusche Baev spielt ja eine andere Position und hat auch eine ganz andere Rolle in dieser Mannschaft beim VfL, aber ja, keine Frage. Also, der VfL verliert mit Köster und Kuzmanovic zwei absolute Pfeiler, aber die holen auch Alex Dusche Baev, der hat wirklich alles gesehen. Alex Dusche Baev war für mich jahrelang einer der Top 3 Crunch-Time-Spieler im internationalen Handball. Ja, also wenn es echt Arsch auf Eimer stand, wie oft hat der übernommen für Spanien oder für seine Clubs und hat Spiele zugunsten seiner Mannschaft entschieden. Ja, ich meine, also in der Crunch-Time Spiele zugunsten der anderen Mannschaft zu entscheiden, das kann ich auch. Ja? So, sie kriegen mit dazu wahrscheinlich das spannendste Rückraumtalent im europäischen Handball, Nikola Roganovic. Also klar, da gibt es wirklich Leute, die schon vom nächsten MVP sprechen. Das will ich erst mal sehen, es ist Bundesliga. Aber das ist ein unglaublich talentierter Spieler. Und ich glaube, dass er genau am richtigen Ort ist. In Gummersbach bei Gorgi Sigurdsson. Genau am richtigen Ort. Und sie haben einen jungen Isländer noch mit dazu geholt, Sindrason, den kann ich noch nicht so richtig einschätzen, aber gehen wir davon aus, dass Sigurdsson weiß, was er da tut und Schindler natürlich auch. Und die haben mit Biosca einen sehr erfahrenen spanischen Keeper geholt. Das für mich schon, das ist tatsächlich für mich ein kleines Fragezeichen. Obling, Biosca, ob das für höchste Ansprüche genügt, auf der Torhüterposition, das weiß ich noch nicht, das wird man sehen. Aber dass der VfL Gummersbach eine extrem spannende Mannschaft hat, das ist für mich völlig klar. Und auch spektakuläre Mannschaft hat.
Ja, und das Lustige ist, am Sonntag geht schon für Gummersbach gegen den SC Magdeburg. Die Liga beginnt an diesem...
Es ist so ja. Geil. Wann, am Donnerstag erscheinst du. Ja, also heute.
Ja, heute THW Kiel gegen Lemgo Lippe. Ja, geht los.
Ja, und? Und was noch?
Und, ja, und Füchse Berlin gegen Melsungen.
Alter.
Ja, das ist großartig. Ab? Das
und
ist
am
fantastisch.
Sonntag dann Gummersbach gegen Magdeburg. Also das ist echt ein Knall. Also wirklich.
Das ist fantastisch.
Da wirst du gleich mal kriegst du gleich mal erste Eindrücke geliefert, wohin es gehen könnte. Ich glaube, dass Gummersbach, ich traue es Gummersbach zu, Magdeburg richtig in Stress zu bringen am Sonntag.
Okay. Ja, ich werde in New York sitzen mit Kaiser gemeinsam und dann werden wir früh dein Abo anwerfen und uns das anschauen. Götzi, gib mir zum Abschluss noch, Toni Tomic wollte mir nicht bestätigen, ich habe gerade mit Toni gesprochen, dass der VfB Stuttgart der erste Herausforderer des FC Bayern München in der kommenden Spielzeit der Fußball-Bundesliga sein wird, obwohl sie natürlich am Freitagabend 5-1 verlieren werden, wie Thomas Wagner richtigerweise gesagt hat. Aber bist du wenigstens so optimistisch, dass du sagst, der Vizemeistertitel oder nichts in der kommenden Saison für den VfB?
Vize, sagt ihr, gell?
Ja, wir sagen Vize.
Vize.
Oder Vize. Mir ist es wurscht.
Sagen wir.
Vize, Vize.
Mir ist auch wurscht.
Aber du nimmst den zweiten Platz.
VfB. Wenn der VfB Zweiter wird, sage ich auch Vize. Das ist für mich kein Ding. Jens, wie üblich neigst du, wie soll ich sagen, zu Extremausschlägen, ja, in die eine wie in die andere Richtung. Normalerweise hast du am Freitag Markus Gaub an deiner Seite, der dich immer wieder etwas ausbalanciert. Gott sei Dank ist Gaubi am Start. Hier müssen wir das mit vereinten Kräften versuchen. Jens, das ist nicht ausgeschlossen, dass der VfB Zweiter wird. Aber
danke.
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, weil mindestens Dortmund und Leipzig auch ganz sicher und ich vermute auch Leverkusen nochmal deutlich mehr Rechnungen zu bezahlen hat und entsprechende Kader zur Verfügung haben. Der VfB spielt wieder mit um die Champions-League-Plätze. Daran glaube ich ganz fest. Das ist eine richtig geile Mannschaft. Sie haben eigentlich nur Nübel verloren. Und ich wäre, das ist für mich tatsächlich, da habe ich ein bisschen Sorge. Ich habe mich voll auf den Simon gefreut. Ich weiß seit Jahren, dass das ein herausragendes Torhüter-Talent ist. Und ich finde, er hat eine wirklich tolle Saison in Paderborn gespielt. Und jetzt verletzt er sich relativ schwer. Der fehlt jetzt nicht nur, sondern der muss ja dann auch wieder in die entsprechende Verfassung gebracht werden. Da habe ich schon gehofft, dass der die ganze Vorbereitung bestreiten kann und dann von Anfang an als Nummer 1 spielen kann und im Tor stehen kann. Das muss man jetzt gucken, wie der VfB das geregelt bekommt. Bredlo ist schon ein solider, erfahrener Mann, aber muss man gucken, einfach als kleines Fragezeichen für mich. Aber sonst sehr guter Kader. Nochmal ergänzt, nochmal verstärkt. Demirovic, Frage ist noch offen, werden sie hinkriegen. Undaf, neuer Kapitän, finde ich super. Prömel, freue ich mich total auf den. Also ja. Ich sehe ganz viel Qualität. Und wenn der VfB wieder um die Champions League mitspielt, dann bin ich und wahrscheinlich der ganze Club und alle drumherum happy. Aber Platz 2 ist wär wunderbar, aber jetzt mal langsam, würde ich sagen. Da
Das,
kommt
da
die Sonne
presche ich
raus,
einfach
ist das
vor.
schön.
Ja, da natürlich kommt die Sonne raus. Und ich habe mich ja sogar ausgezogen und habe mich an deinen Worten erwärmt. Also schauen wir mal, wie das losgeht, die Fußball-Bundesliga, aber natürlich noch wichtiger, die Handball-Bundesliga. Götze hat es ja gesagt. Füchse Berlin gegen Melsungen, Kiel gegen Lemgo Lippe, schon am Donnerstagabend. Fantastisch. Wir freuen uns drauf. Götzi, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 776.
Servus, da ist der Michi Greis. Ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 776 und was ganz Neues, was anderes. Also wir haben schon viele außergewöhnliche Sportler hier zu Gast gehabt, außergewöhnliche Journalisten, auch unter anderem Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Und Philipp Schneider hat mir gesagt, Jens, du musst Norman Maschner, den Rest überlasse ich dir, lieber Norman, in deine Sendung holen, denn der Junge ist geisteskrank. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, der Junge hat Unglaubliches vollbracht. Grüß dich, Norman, erstmal.
Hallo Jens, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Worum geht's? Es geht um den sogenannten Last Soul Ultra. Und das ist ein Rennen, das vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Ich möchte nur so viel sagen. Norman hat 80 Runden geschafft, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber das sind jetzt nicht irgendwelche 80 Runden auf der Laufbahn im Münchner Olympiastadion, sondern, Norman, vielleicht fangen wir so an. Erzähl mal ein bisschen etwas über dieses Rennen. Was ist da zu leisten und was hast du ganz konkret geleistet?
Ja, also dabei handelt es sich um einen sogenannten Backyard Ultra. Und das ist ein Format, da läuft man 6,7 Kilometer in einer Runde und hat dafür eine Stunde Zeit. Und je schneller man läuft, desto mehr Pause hat man, weil die nächste Runde beginnt immer wieder zur vollen Stunde. Also wenn ich jetzt 45 Minuten gebraucht habe vielleicht für die Runde, dann habe ich 15 Minuten Zeit, mich auszuruhen und dann geht es auf die neue Runde. Und das geht immer weiter, bis nur noch ein einziger übrig bleibt und derjenige darf dann noch quasi die letzte Runde laufen und ist dann der die Last Person Standing und hat gewonnen.
Erste Frage, warum genau 6,7 Kilometer? Ist das irgendwie in irgendeinem anderen Land erfunden worden, wo das metrische System nicht gilt? 6,7, it's a little random, würden meine Kinder ja sagen.
Na, das geht, glaube ich, es kommt, glaube ich, so ein bisschen daher, dass 24 Stunden genau 100 Meilen ergeben.
Ah,
und wenn man die 24 okay. Stunden teilt, dann sind das 4,1 sowas Meilen und 6,7 Kilometer. Das okay. müsste das, glaube ich, die Erklärung sein.
So, jetzt hat sich Norman, du hast gesagt, komm, 24 Stunden, my ass, du bist gleich mal 80 Stunden gelaufen. Wie viel, fangen wir mal so an, wie war das Ziel von dir? Also als du diesen Wettbewerb reingegangen bist, hast du dir da ein konkretes Ziel gesetzt?
Also meine Bestleistung bis dato war 38 Runden. Und es ist auf jeden Fall ein Fehler, wenn man in so ein Rennen geht und ein Ziel hat. Also zumindest, okay. wenn man so Ambitionen hat wie ich. Also ich hätte halt schon auch gerne gewonnen. Aber sich dann Ziel zu setzen, ist auf jeden Fall ein Fehler. Weil dann erreicht man das und dann, glaube ich, ist es ganz schwer für den Kopf, dann noch weiterzumachen. Und so habe ich wirklich einfach Kopf sozusagen zu und einfach nur eine Runde nach der anderen und gucken, wie weit man kommt. Aber auf keinen Fall ein Ziel setzen.
Du sagst 38 Runden bis dato, dann sind es 80 geworden. Der wievielte Wettkampf dieser Art war es für dich?
Das war jetzt mein fünfter Backyard Ultra.
Was lernt man dann? Also ich habe einen Ironman in meinem Leben gemacht. Ich werde die Zeit nicht sagen, aber ich bin froh, dass ich mich irgendwie ins Ziel geschleppt habe. Also ich bin schon auch anfällig für solche Geschichten. Aber was lernt man? Was hast du jetzt bei diesem fünften Wettkampf deutlich besser gemacht als beim ersten im Hinblick Material, Ernährung, Schlaf, wenn überhaupt möglich?
Was haben wir besser gemacht? Also auf jeden Fall die Ernährung besser gemacht. Ein bisschen, ich war auch einfach durch die Erfahrung einfach schon mal an sich ein bisschen ruhiger bei dem Ganzen. Ich war nicht so nervös. Dann,
Wie ernährst einfach du dich? Ganz konkret gefragt, nimmst du Gels oder ist es die Abwechslung? Wie ernährt man sich und wann ernährst du dich? Das Rennen geht los, du wirst ja nicht wahrscheinlich schon in der ersten Stunde, außer natürlich Flüssigkeit zu dir nehmen, oder hast du in der ersten Stunde schon gegessen? Wie ernährst du dich da?
Ja, also ich habe mir so einen 8-Stunden-Plan gemacht, den man dann halt immer wieder wiederholen kann. Und das war wirklich, also ab der ersten Stunde schon ging es schon mit Toastbrot, mit Marmelade los. Und so quasi, ja, immer wieder wiederholend. Also ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe auch versucht, wirklich viel normale Nahrung zu mir zu nehmen und eben nicht nur Gels, nicht nur diese Kohlenhydratgetränke, aber natürlich auch, ne? Elektrolyte viel, Salze, weil es war sehr heiß. Ja, und so, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich hatte diesen 8-Stunden-Rhythmus, immer nach dem 8-Stunden-Rhythmus Zähne putzen und nochmal ein bisschen frisch machen und dann geht es in die nächsten 8 Stunden. Sowas hilft total bei sowas.
Okay, also Routinen, okay. Ich gehe davon aus, du wirst in diesen 80 Stunden nicht geschlafen haben, weil wie auch, oder doch?
Na doch, also ich habe schon zumindest... war ich so in so einer Form von Schlafzustand. Ne? Also ich hatte ja schon immer mal so 10 Minuten Pause. Mhm. Dadurch bin ich relativ schnell gelaufen. Ich hatte da, glaube ich, den schnellsten Rundenschnitt von allen. Also von denen, die am Ende noch dabei waren. Und ja, man legt sich da schon sofort hin. Also sofort in die horizontale Schlafmaske auf, weil das ist ein großes Problem. Muss man sich vorstellen, also normalerweise an so einem normalen Tag hat man ja die 8 Stunden, hat man die Augen schon so 7 bis 8 Stunden, sag ich mal, geschlossen. Mhm. Und bei so einem Lauf geht das ja nicht. Das heißt, man hat die ganze Zeit die Augen offen, um sich zu konzentrieren. Und dann in diesen Pausen dachte ich wirklich, ich muss meine Augen zumachen und dann Schlafmaske und hinlegen. Und ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, richtig eingeschlafen zu sein, aber es war schon so eine Art von, ich glaube, der Körper hat schon geschlafen zwischendurch auch, aber mein Gehirn nicht. Ich hatte, also wenn man schläft, hat man ja so eine etwas ruhigere Atmung und die habe ich schon wahrgenommen, aber ich war nicht richtig weg, also nicht komplett.
Hast du immer, gerade wenn du einen Nap genommen hast, einen kurzen Nap, aber hast du immer exakt zur vollen Stunde begonnen oder warst du mal so, lass mich mal, du bist ein 4,30er, sag mal einfach, du bist ein 4,30er Schnitt gelaufen, dass du halt ungefähr eine halbe Stunde für diese 6,7 Kilometer brauchst. Vielleicht warst du auch viel schneller oder war es dann so, dass du klar kalkuliert hast, du und dein Team, okay, jetzt ist es halb, ich lege mir jetzt mal für 40 Minuten hin, weil ich es dann ganz locker noch schaffe, eben in der zweiten Stunde die oder in der folgenden Stunde die 6,7 Kilometer zu laufen, oder kommt man dann, addiert sich das dann, dass die Pausen dann eben zu kurz werden?
Nee, ganz anders. Also man so schnell zu laufen wäre ein großer Fehler. Also 4,30er Schnitt oder so. Also meine allerschnellste Runde waren 39 Minuten. Oh, okay. Und die restlichen Runden bin ich wirklich so zwischen 43, 44, 45, aber auch später mal 48 Minuten gelaufen. Also man läuft da wirklich ganz entspannt. Und man geht auch zwischendurch ganz bewusst, wenn Steigungen sind, macht man, wie geht man? Weil es geht ja darum, so effizient wie möglich da zu laufen. Also den Körper so wenig wie möglich zu belasten. Und die zweite Sache ist, genau 3 Minuten vor der vollen Stunde gibt es ja das erste Signal, dann wird 3-mal gepfiffen, okay. 2 Minuten vor der vollen Stunde 2-mal, 1 Minute davor 1-mal und dann muss man, die letzte Minute muss man an der Startlinie stehen. Wenn man da nicht drin steht und nicht losläuft, dann ist vorbei, dann ist man disqualifiziert. Also so, du meintest, du dachtest, man kann so ein bisschen vielleicht schon vorschlafen oder ein bisschen schlafen und dann nachher ein bisschen Gas geben, das funktioniert leider nicht.
Ah, okay. Na gut, das ist, macht natürlich irgendwo Sinn aus Sicht des Veranstalters. Aber ja, muss man sich so einteilen. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, 48 Minuten. Aber klar, wenn du sagst, wie anspruchsvoll war denn die Laufstrecke? Also wenn du sagst, Steigung und bist du gegangen, war das nicht Brettl eben?
Nee. Das war so eine alte Kaserne oder so ein Truppenübungsplatz, so sah das für mich aus. Und zur Hälfte Asphalt, zur Hälfte Waldboden. Und es war schon, also bestimmt 30, 40 Höhenmeter waren da schon dabei. Mhm. Also ordentlich. Also die Asphaltpassagen gingen viel bergab, was aber halt auch auf die Muskeln gehen kann. Ne? Und dann jede Steigung oder fast jede Steigung versucht man eigentlich dann zu gehen, damit man nicht den Oberschenkel zu sehr belastet.
Du hast vorhin gesagt, wir. Wer war dein Team? Was hat dein Team? Was war die Hauptaufgabe für dein Team?
Mein Team hat sich so ein bisschen ein bisschen kurzfristig noch zusammengefunden, weil es natürlich Urlaubszeit ist und viele verreist sind und so, die da sonst auch dabei waren. Aber ich habe wirklich das perfekte Team nachher gefunden. Also es ist einmal ein Lauffreund von mir gewesen, der Marcel Leutze, der auch selber schon 24 Stunden deutscher Meister war. Dann der Markus Spieker, selbst ein Veranstalter von Backyard Ultras und ein sehr, sehr guter Freund, den der Philipp Schneider auch gut kennt, das ist der Heiko Höhnmanns, der kam nachher auch noch dazu. Und ja, das ist mein Support-Team. Jeder durfte da mit drei Supportern anreisen. Mhm. Und die kümmern sich halt um alles nebenbei. Die nehmen einem alles ab, damit man wirklich sich auf gar nichts mehr konzentrieren braucht, außer das Laufen. Also die kümmern sich ums Essen, die kümmern sich darum, dass alles nach Plan mir mit auf die Runde gegeben wird. Die machen auch mal bisschen Fußmassage, eincremen, also Beine eincremen, sind einfach für einen da, unterstützen einen, motivieren einen. Sowas ist ganz, ganz wichtig. Also ohne so ein Team völlig unmöglich, das zu schaffen.
Ich habe gelesen, dass ich kriege den Namen nicht raus, ich sage einfach Ello, ja, Probleme mit der Achillessehne sehr, sehr spät bekommen. Also Ello war einer der beiden, ich weiß gar nicht, wer es gewonnen hat, ob es Mark Daudl gewonnen hat oder Ello aus Deutschland. Ja. Er hat es dann letztlich gewonnen?
Der Mark Daudl hat gewonnen, ja.
Okay, dass der Probleme mit der Achillessehne, ich meine, logisch, ja, die Jungs, selbst du, das ist ein biblisches Wunder. Was ist deine neuralgische Stelle? Also wo hast du als erstes gemerkt, hoppla, das ist jetzt richtig mühsam?
Kurioserweise an der Schulter. Das hatte ich auch schon mal. Also ich bin auch schon mal die Team-Weltmeisterschaften im Backyard gelaufen und musste da bei diesen besagten 38 Stunden raus, weil meine Schulter wehgetan hat. Ich weiß nicht, was da los ist. Und das fing auch wieder an. Und dann habe ich echt so gedacht, oh nein, nicht, dass mich das wieder rauskickt. Aber ja, dann bei mir würde ich sagen, so ein bisschen die Fußsohlen, die haben natürlich irgendwann wehgetan. Ich war mir auch sicher, ich habe da Blasen drunter. Aber wir haben nachgeschaut und die meinten, nein, da ist nichts. Ich so, da muss was sein. Nein, da ist nichts. Und ich weiß nicht, es ist einfach Überlastung. Ne? Also die ganze Zeit auch auf dem Asphalt zu laufen, das war schon ja nicht so angenehm. Ist auch jetzt immer noch so ein bisschen komisch, aber sonst eigentlich nichts. Also es war okay. Und bei dem Ello, das habe ich auch gesehen, das fing auch schon so in Runde 30, 40, würde ich sagen, sowas an. Hm. Zumindest, dass sie sich immer wieder ans Knie gefasst hat. Und dann dachte ich schon so, oh, okay, Ello ist bald raus. Aber ich weiß nicht wie, aber er hat unfassbar durchgezogen. Also echter Kämpfer. Der ist dann Zweiter geworden.
Ich habe gelesen, dass da 40.000 Leute teilweise im Stream zugeschaut haben. Wie war die Unterstützung jetzt von den Fans an der Strecke? Ist das wie beim Triathlon in Rot, wo es diesen Anstieg ergibt, wo du kaum durchkommst, weil die Leute so nah dran sind und dich pushen? Wie war das bei diesem Wettkampf?
Es waren, glaube ich, sogar über 100.000 teilweise. Okay. In den Streams. Das ist ein abgeschirmtes Gelände gewesen und Zuschauer waren gar nicht erlaubt. Also es wurde auch geheim gehalten, wo das Ganze stattfindet und ist nicht erlaubt. Also es gab auch auf der Strecke natürlich, die Drohnen sind herumgeflogen und so Raptor-Fahrzeuge mit den Kameras drauf, wo natürlich auch Leute waren und gefilmt haben, Fotos gemacht haben. Aber die durften auch nicht mit einem sprechen. Also weil sobald die antworten oder mit dir reden, könnte man das als eine Form von Support werten. Und das ist verboten auf der Strecke.
Interesting,
Bisschen komisch, aber
ja. Naja, aber interesting, ja, dann wird man sich was dabei gedacht haben.
Ja, also auf der Strecke gar kein Support, aber irgendwie, also im Online und auf YouTube und im Chat muss es richtig abgegangen sein.
Ja, ich habe es zu spät erfahren. Der Philipp schickt mir dann den Link, als das Rennen schon vorbei war. Aber okay, nächsten Jahr bin ich dann dabei. Wie kommt man auf sowas? Ich meine, ich kann ganz genau sagen, also Triathlon, da gab es mal den Sepp Resnick, ein Österreicher, das ist schon sehr lang her, und der hat das als erster Österreicher Hawaii gemacht. Und das waren aber damals, glaube ich, nur 80 Starter. Jetzt musst du ja jemanden bestechen, dass du überhaupt einen Startplatz bekommst. Und das habe ich dann irgendwie lässig gefunden. Ich bin natürlich nie in Hawaii gewesen, weil ich da nicht gut genug war. Bin auch froh. Ich kenne jemanden, der dort war, der sagt, das ist unmenschlich. Der Wind, die Hitze, vergiss es. Aber das war so mein Impuls. Dann möchte ich halt einmal die olympische Distanz. Wie bist du dazu gekommen, so etwas zu machen?
überhaupt Backyard zu laufen oder jetzt speziell zum Lasso?
Überhaupt diese Distanzen, sei es jetzt ein 24-Stunden-Lauf, sei es das jetzt dieser Backyard Ultra. Wie kommt man dazu?
Na, ich habe 2022 mit Ultralaufen angefangen, ne? Aber ganz, ganz gesittet eigentlich. Ich bin 50 Kilometer gelaufen, dann bin ich mal 100 Kilometer auch gelaufen. In dem Jahr war ich auch beim Boston Marathon, wo du gerade Shirt von an hast oder den
Pulli.
Und wollte einfach rausfinden, wie ist das so? Also wie reagiert denn der Körper? Ich war halt Marathonlaufen, kannte ich. Aber was passiert nach so einer unfassbaren Distanz wie 100 Kilometer laufen? Also wie lange dauert das, bis man dann wieder normal stehen kann und laufen kann? Und das ging halt irgendwie von der Regenerationszeit her. Und dann habe ich 100 Meilen gemacht. Dann war ich halt auch schon, weil Freunde mir von Backyard erzählten, hatte ich mich für ein Backyard angemeldet. Einfach mal ausprobiert. Und ich habe diese ganzen Rennen halt gewonnen, kurioserweise. Meine ganzen ersten Ultras, auch den ersten 6 Stunden und 12 Stunden laufen, dann 24 Stunden bin ich deutscher Meister geworden. Und irgendwie, dann ist man da so drin. Also dann, das fesselt einen irgendwie, ne? Ist auch eine etwas überschaubare Bubble, sage ich so, in der man dann ist. Dann kennt man auch alle. Und ja, Backyardlaufen ist halt auch nochmal eine ganz andere Disziplin, so, ne? Also viel, viel langsamer. Da geht es halt um andere Sachen, um Schlafmanagement, um Ernährung und Crew und sowas. Und ja, das ist irgendwie spannend. Vor allem jetzt dann auch halt mit diesem Last Soul Ultra, wo wirklich, wirklich so eine riesige Medienaufmerksamkeit drauf war. Also das war schon cool.
Zwei Fragen noch, also mindestens zwei Fragen. Aber wenn wir mal in Boston, wissen wir ja, in Boston ist ja nicht so, dass du sagst, ich würde gern mitlaufen, da sind meine Anmeldedaten, sondern muss man sich ja qualifizieren. Hattest du da eine Zeit, die in Deutschland, also auch, sagen wir mal, für eine Nominierung Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, good enough gewesen wäre?
Bei was jetzt?
Wenn du einen Marathon läufst, warst du mal jemals knapp dran, dich tatsächlich vielleicht so weit vorne warst du nicht.
Nein. Nee, das nicht, aber halt einfach beim Boston Marathon geht es ja um die Altersklassenwertung. Und da war ich schon irgendwie ganz entspannt drunter, irgendwie so 20 Minuten unter dem, was ich hätte erreichen müssen. Okay. Aber jetzt nie so. So schnell bin ich nicht. Nee.
Okay, gut. Und dann jetzt natürlich die Frage, wenn man das auf sich nimmt und du sagst, man gewinnt das Teil, du bist Dritter geworden. Ich habe jetzt gerade zufällig bei Eurosport gesehen, Mountainbike, Weltcup war es, glaube ich, da wurde ein Preis von 100.000 Euro ausgelobt. Was bekommt der Sieger von so einem Backyard Ultra?
Na, es gibt kein Preisgeld. Ich glaube,
es gibt kein Preisgeld, es geht nur um die Ehre, oder wie? Um die Ehre und sich selbst zu überwinden.
Ja, klar. Nee, es gibt kein Preisgeld. Mir hat das jetzt aber schon, glaube ich, einiges gebracht, ne? Weil ich bin also auf Social Media jetzt nicht so krass vertreten gewesen. Also ich hatte unter 1.000 Follower und dadurch, also durch meine Leistung, ich glaube, die Menschen fanden mich da auch sehr, sehr sympathisch, sind auch im Chat da wirklich ausgeflippt, auch im internationalen Chat. Ich war dann der Storm in Norman. Und die haben meine Followerzahlen so in die Höhe getrieben, das war echt Wahnsinn. Also, ja, war toll, einfach.
Werde ich dich gleich drauf verlinken dann? oder mich werde ich zu dir verlinken, damit meine Followerzahlen hochgehen. Und dann aber jetzt noch auch eine andere technische Frage, weil es heißt ja, dass du, wenn du viel läufst, ich würde gern mehr laufen, aber ein bisschen laufe ich auch. Ich habe 2 Paar Laufschuhe. Wie viele Paar Laufschuhe hast du bei diesem Wettkampf tatsächlich verwendet? Bist du mit einem alles durchgelaufen? Hattest du 2, 3, 4? Wie hast du gewechselt? In welchem Rhythmus, wenn du gewechselt hast?
Na, ich hatte bestimmt so 8, 9 Paar dabei, auch richtige Trailschuhe, weil ich die Strecke nicht kannte. Ich wusste auch nicht, man weiß jetzt nicht, wie es Wetter wird. Es hat schon auch geregnet, aber es war jetzt nicht so richtig schlimm. Und ich bin eigentlich mit dem gleichen Modell gelaufen die ganze Zeit, aber 3 verschiedene Schuhe davon. Also ich habe immer mal so ein bisschen hin und her gewechselt. Wenn mir der eine wehgetan hat, einfach Schuhe wechseln, die nächsten.
What's next, Norman? What's next for you? Also was der Sieg bei so einer großen Geschichte oder über 100 Runden? Was ist? Du sagst, man soll sich keine Ziele setzen, aber im Hinterkopf ist vielleicht ein Ziel.
Ey, über 100 wäre ich schon gerne gekommen. Das wäre cool gewesen. Also es ist auch der deutsche Rekord, ist genau bei 100. Mhm. Es gibt auch eine Team-Weltmeisterschaft in Beckert, wo ich auch schon zweimal dabei war und die findet jetzt im Oktober statt. Da habe ich mich jetzt qualifiziert für mit diesem Lauf. Und mal schauen, was da so passiert. Vorher fahre ich aber noch nach Griechenland. Ende September, da gibt's den legendären Spartathlon. Auch ein sehr, sehr cooler Ultra. Also einer der legendärsten Straßenultras, kann man so sagen, der Welt. Da läuft man von der Akropolis in Athen los und dann quer durch Griechenland, also am Kanal von Korinth vorbei. Und dann geht es weiter über den Sangaspass, das ist so ein Gebirge, das kommt so ungefähr nach 100 Meilen. Und dann geht es weiter bis zur Stadt Sparta. Und in der Stadt Sparta ist die Statue von König Leonidas. Und wenn man den Fuß berührt, dann ist das Rennen zu Ende. Das ist nach 246 Kilometern. Und das ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Rennen. Also da muss man sich auch qualifizieren für. Da dürfen 30 Leute aus Deutschland hin. Und da freue ich mich auch drauf.
So wie Race Across America mit dem Fahrrad. Okay, verstehe ich. Da hast du ein Betreuerteam dabei, da schläfst du ja auch. Aber wie legst du das an? Wie ist da die Idee? Du musst ja, ich meine, nicht nur jetzt wieder vom Essen her, aber du kannst ja nicht alles durchmarschieren. Das ist ja unmöglich. Selbst wenn du, ein Fünferschnitt wird sich nicht ausgehen, wahrscheinlich auf die Stunde. Also, das ist eine ewig lange Angelegenheit. Also, wie legst du es an?
Na, also bei diesem Spartathlon da gibt es eine Cut-Off-Zeit von 36 Stunden. Mhm. Aber ich kann das schneller. Also, letztes Mal habe ich 25,5 Stunden gebraucht. Und das läuft man quasi durch. Also, da gibt es sehr viele Checkpoints, also so Verpflegungspunkte. Mhm. Ich glaube über 70, also so alle 3, 4, 5 Kilometer kommt wieder einer. Und da kann man Flasche auffüllen. Da kann man so Dropbags ablegen, wo man seine Wechselsachen reinmachen will, kann seine Gels, solche Sachen. Die kann man da deponieren und dann, ja, das ist auf jeden Fall schneller als ein Backyard.
Absolutely motherfucking crazy, sage ich da, wie wir Schweizer halt einfach sagen, und ziehe mir jetzt gleich meine Laufschuhe an. Lass mir von meinen besten Freunden das zuerst noch die Füße eincremen, damit da ja nichts passiert. Norman Mascha Aspinieu. Hast du richtig ausgesprochen?
Ja,
also, super. Also unfassbare Szenen. Ich werde das jetzt im Auge behalten. Ganz großer Sport. Norman, dir vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 776.
Ja, grüß euch, da ist die Michi Dorfmeister, Doppel-Olympiasiegerin in Abfahrt und Super-G von Turin 2006. Und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 776 und auch in dieser Woche machen wir Station in Belgien, wo Klaus Bellstedt am Start ist, der Spiegel beim Deutschen Hockeybund, Bremen-Liebhaber. Klaus, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Klaus, lass uns mit den Danas beginnen, die das Halbfinale nicht erreicht haben. Etwas scherzhaft formulieren wir es im Süden so. Kein Wunder, wenn niemand vom Münchner Sportclub im Team war. Aber das ist natürlich ganz, ganz böse gemeint. Nein. Was war der Anspruch letztlich? Und ist es dann eben auch das geworden, was zu erwarten war, dass die deutsche Hockey-Nationalmannschaft in diesem Jahr eben nicht gut genug war für die Top 4?
Ja, der Anspruch war sicherlich mehr als ein Spiel um Platz 5, was jetzt am Donnerstag gegen Indien in Amstelveen über die Bühne geht. Die Mannschaft muss also nochmal umziehen zu einem Überfluss. Man war jetzt hier eingemuckelt 2 Wochen in Wavre in einem wunderschönen alten Zisterzienserkloster mit herrlichen Bedingungen. Jetzt geht es nach Amstelveen und um Platz 5. Also Die Mannschaft war schon sehr niedergeschlagen, wenn ich jetzt mal berichten darf, aus dem Inneren dieses Kreises, dieser jungen Mannschaft. Ja, also eine Medaille ist eigentlich immer Ziel von deutschen Mannschaften bei diesen großen Turnieren. Insofern war die Enttäuschung groß. Ich habe mit vielen Spielerinnen gesprochen, die haben gesagt, also wir haben uns jetzt geschüttelt. Sie haben dann ein gutes Spiel hingelegt gegen Spanien, wenn man überlegt hätte, es hätte immer so sein können und wie dicht sie einfach auch dran sind an der Weltspitze, dann das war schon schade. Die Mannschaft ist sehr jung, vielleicht ein bisschen zu grün noch für diese Kulisse auch gewesen gegen Belgien in diesem entscheidenden Spiel, haben auch viele gesagt. Es war extrem laut. Die Belgier dann doch irgendwie so noch mal mehr als Deutschland, so ähnlich wie die Holländer, so eine Hockeynation auch bei den im Support. Also das hat alles irgendwie, die Gemengelage in dem Spiel war schwierig, die Ausgangslage. Das haben sie dann nicht auf den Platz gekriegt. Ja, die Enttäuschung ist schon groß, das muss man sagen. Und ja, Platz 5, was soll ich sagen? Die Mädels sind selber so, für sie ist es jetzt eigentlich auch so ein Schaulaufen, aber insgesamt war die Stimmung dann doch schlecht.
Wie dicht ist die Weltspitze und wie viele Teams würdest du bei den Frauen in diese Weltspitze mit reinnehmen? Ist es vergleichbar mit... Ja, bitte, bitte.
Ist nicht vergleichbar mit den Herren jedenfalls, wo man sagt, da sind bestimmt 6 Teams, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die deutschen Herren und ihren Gegner. Womöglich, also da ist die Weltspitze doch deutlich enger und jedes Spiel ist eigentlich auf totaler Augenhöhe. Und leider muss man so sagen, oder das ist leider, also es entscheidet oftmals wirklich die Tagesform. Es klingt so blöde, aber es ist im Hockey tatsächlich so. Und kleinste Dinge geben den Ausschlag, wohin das Pendel dann schlägt. Bei den Damen, ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, sind die Holländerinnen schon eine Klasse für sich und der Titel wird auch dieses Jahr wieder nur über sie gehen. Und ja klar, dann kommen die Belgierinnen, dann sind auch die Argentinierinnen da wahrscheinlich noch vor den Deutschen. Diese Mannschaft braucht Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Es gibt sehr viele hoffnungsvolle Talente. Das ist ein guter Versprecher. Und dann werden sie dann auch wieder angreifen. Aber diese Holländerinnen, die sind im Moment nicht zu schlagen. Allen voran Jibbe Jansen, die eine unfassbare Eckenstatistik hat. Ich habe es gestern nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Ecken die alleine reingemacht hat. Und da gibt es im Moment von den anderen Nationen auch keine Antwort darauf.
Klaus Bettstedt ist natürlich in Gedanken auch bei den deutschen Frauen in New York City, bei den US Open. Deshalb die hoffnungslosen Talente.
Nein. Die Ergebnisse der Qualifying habe ich mir schon ein bisschen angeguckt. Ja, nein, natürlich.
Muss man schon machen. Ja, die deutschen Männer dagegen stehen im Halbfinale, spielen am Freitag gegen Argentinien und hatten gegen Australien, was denn genau war? Das ist nochmal ein zweites Erwägen. Sie haben ja gegen Belgien zu Beginn gewonnen, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Gegen Australien mussten die Honanas gewinnen und waren in Rückstand, Klaus, haben dann 4-2 gewonnen. Ja, war das zweite Erweckungserlebnis in diesem Turnier?
Das kann man ganz eindeutig sagen und das hält natürlich nach. Das hält an, so kann man schön sagen. Es war ein unglaublich intensives Spiel und gerade so der Downer mit dem frühen Rückstand hat sie dann nochmal richtig an der Ehre gepackt. André Henning hat auch gesagt, es ist eigentlich lustig, immer in diesen Duo-Die-Spielen wächst die Mannschaft komplett über sich heraus. Er hat auch gesagt, es war das beste Spiel seit fast 2 Jahren. Auf der Tribüne hat sie es auch so angefühlt, unfassbare Energie. Endlich auch mal die Offensive, muss man sagen, die war ja so ein bisschen, nicht das Sorgenkind, aber die haben jetzt nicht so abgeliefert davor im Spiel. Es war vor allem die Defensive, die strahlte, aber jetzt hat auch die Offensive hervorragend funktioniert. Also diese Mannschaft ist anscheinend darauf ausgerichtet, in diesen K.O.-Spielen abzuliefern und das macht natürlich jetzt auch große Hoffnung für den Freitagabend in Wavre. Da erwarten wir dann natürlich ein absolutes Topspiel. Die Mannschaft ist jetzt schon im Tunnel und trainiert heute nochmal von 12 bis 1. Da werden wir auch dabei sein. Und ja, also es ist schön zu sehen, wie die Mannschaft hat viele junge Spieler, wie die jetzt wie die funktionieren, das ist großartig zu sehen. Und ja, der Coaching-Ansatz von André Henning ist ja sowieso immer spannend. Er überlässt viel der Mannschaft, auch Entscheidungen, hat einen unfassbar guten Staff dabei. Also das wird ein Spiel, das, glaube ich, nicht nur Hockeyfans in seinen Bann ziehen wird. Freitagabend 20.30 Uhr.
Ja, wird das ein Heimspiel für die Deutschen werden, weil Belgien ist ja nicht so weit entfernt. Also wenn die deutschen Fans noch anreisen wollen.
Also davon gehe ich jetzt nicht aus. Also das war bisher auch so, zum Beispiel auch gegen Australien, wo man denken könnte, das könnte ein Heimspiel sein, da waren also schon mehr Australier dann da. Die Argentinier haben hier aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwelche Landsleute stimmungsvoll und da wird sich eingesungen. Also ich glaube, das wird so 50-50. Ja klar, die Deutschen haben natürlich dann auch immer ihre Families dabei, die Spieler. Ich habe jetzt schon gehört, dass die Eltern immer 4 Tickets angefragt haben. So viel hat der DHB dann auch nicht zur Verfügung für die Angehörigen. Aber ja, also es wird auf jeden Fall stimmungsvoll. Ich habe gerade gesehen, die Wettervorhersage ist katastrophal mit Höhen von 80% und Regen. Aber da sind wir drauf eingestellt. Ja, aber ich glaube, es wird ein fantastisches Hockeyspiel und gegen Argentinien sowieso immer ganz heiße Duelle. Die Argentinier mit ihrer Spielweise, muss man aufpassen, dass man sich da nicht rüberziehen lässt und Nebenkriegsschauplätze da mit denen da bespielt. Also freue mich auf dieses High-Profile-Match.
Freitag 20.30 Uhr, Kaiser und ich werden uns das gemeinsam natürlich in the US of A, werden wir uns das anschauen, überhaupt keine Frage. Und die Pressekonferenz von Alexander Zverev sausen lassen, wenn die zufällig gleichzeitig stattfindet oder sogar absichtlich. Klaus, wenn du sagst, Nebenkriegsschauplätze, spielen die Argentinier einen ähnlichen oder pflegen die einen ähnlichen Ansatz im Hockey, wie sie ihn im Fußball auch gepflegt haben, vor allen Dingen dann im Endspiel gegen die Spanier?
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Also mit einem unglaublichen Energie und haben jetzt aber auch einen Flow so bei den Ecken. Also das wäre jetzt wieder mal spielerisch. Da muss man tatsächlich aufpassen. Die spielen eine sehr gute Ecke im Moment und können aber eben auch, können so eine Wucht entwickeln, auch mit der Mentalität. Und das meinst du, glaube ich. Wird es darauf ankommen, dass dann so Leute wie Tom Grambusch oder auch Chrissy Rühr, die große Erfahrung haben, dann da unsere Mannschaft beruhigend zusammenhält. Und das wird auch passieren. Es ist dann ja doch nochmal, wie du ja selber weißt, auch mal ein anderer Sport als Fußball. Hockey, es geht schon fairer daher. Aber erinnere dich an das letzte große Spiel der beiden Nationen bei den Olympischen Spielen 24 im Viertelfinale. Da ging es schon sehr, sehr heiß her. Am Ende 3-2 für Deutschland. Gonzalo Payard, der eingebürgerte Deutsche, der ja eigentlich aber Argentinier ist, der beste Eckenschütze der Welt, der hatte da schon noch ein paar Kämpfe und Sträuße auszufechten mit seinen Landsleuten. Mal gucken, er ist jetzt leider nicht dabei, weil er verletzt ist, aber die kennen sich auch gut, auch aus der Bundesliga, also es wird ein Fest werden.
Na, es ist schon spannend, wenn ich jetzt auch mir ein bisschen europäischen Fußball anschaue und du siehst dann in der Premier League, es wird ein Argentinier eingewechselt, dann denkst du, ja, okay, netter Spieler. Aber gerade wenn argentinische Sportler Nationaltrikots überziehen, dann kriegen sie einfach nochmal 10% mehr extra Motivation mit auf den Weg. Das ist dann ein ganz anderer Schnack, wie wir hier in Kitzbühel sagen.
Genau. Sehr schön.
Schön, Klaus, wir müssen einen ganz kurzen abschließenden Ausblick noch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich hast du es schon gesehen, aber unser gemeinsamer Lieblingsspieler, zumindest abseits des Platzes, ist ja Daniil Medvedev. Und Medi verliert also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Martin Damm und sitzt dann dort und brummelt so vor sich hin. Und es gibt ein Video davon bei Insta, schaut es euch an. Ich sollte lieber Pickleball mit Jack Sock spielen. Also was macht das mit uns? Steigert das unser Phantom? Ist es mittlerweile gar nicht mehr messbar, unser Phantom für Daniil Medvedev?
Es ist nicht mehr messbar. Ich bin damit heute Morgen, ich bin ganz ehrlich, ich habe mein Handy angemacht hier im Fernen, in der Walachei, in der Nähe von Wavre im Wald. Und das Erste, was mir reingespült wird, ist dieses Video. Ich musste herzhaft lachen und dachte erst, wow, ist das jetzt irgendwie nochmal was Altes, was sie jetzt nochmal hochziehen vor den US Open und um da nochmal Stimmung zu machen. Nein, es ist top aktuell. Ich musste herzhaft lachen und wir wissen, dieser Clip wird wieder Bestand haben für die Ewigkeit. Es steigert mein Fantum bis ins Unermessliche. Ich gebe es zu. Ich freue mich auf Medi bei den US Open. Eigentlich ist es ja sein Belag. Also was sollen wir sagen? Aber Pickleball, bitte, 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 tu uns den Gefallen, Medi, nicht.
Ich stelle mir aber wunderbar vor, wenn jemand von der Größe von Daniil Medvedev auf so einem Pickleball-Court steht, neben Jürgen Schmieder natürlich,
Ja.
das ist klar. Fantastisch. Klaus, ja, dir und dem deutschen Hockey-Team natürlich alles Gute für Freitagabend. Wie gesagt, 20.30 Uhr live bei Magenta Sport,
genau.
Deutschland
frei
gegen
übrigens auch.
Argentinien.
Genau.
Frei noch dazu. Oh, ich hoffe, mein VPN, aber Kaiser hat ein VPN, das immer funktioniert. Wir werden uns das gemeinsam in New York geben. Klaus, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 776.